Ich lese jetzt noch einmal den Predigttext aus dem Hebräerbrief. Deshalb hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Lasst uns also zu ihm vor das Lager hinausziehen und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Über diesen Text habe ich vor 18 Jahren schon einmal gepredigt und die Predigt damals war doppelt so lang wie heute. Ist ja auch ein kurzer Text, ein sehr kurzer Text und auch ein bisschen merkwürdig noch dazu. Was ist das Besondere daran, dass Jesus draußen vor dem Tor gelitten hat? Todesurteile wurden immer außerhalb der Stadt vollzogen, weil die Stadt sonst verunreinigt worden wäre. Ein ganz normaler Vorgang also. Warum ist es bedeutend, dass es bei Jesus nicht anders war? Und was heißt es für die Leser des Briefes, zu ihm hinauszugehen? Wohin denn? Er ist ja auferstanden. Er ist ja nicht mehr am Ort der Hinrichtung auf Golgatha. Was sollen die Hebräer tun und warum sollen sie es tun? Dazu zwei Hinweise, ein biblischer und ein historischer. Der biblische steht sogar im Hebräerbrief selbst, in den Versen vor unserem Text. Dort wird an die Opfergebote aus dem dritten Buch Mose erinnert, besonders an das Sündopfer. Das Blut der Opfertiere wurde in das Heiligtum gebracht und an den Altar gesprengt. Die Leiber der Tiere aber wurden draußen vor dem Lager verbrannt. Dasselbe gilt vom Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Da heißt es, und den jungen Stier und den Bock vom Sündopfer, deren Blut in das Heiligtum zur Entsühnung gebracht wurde, soll man hinausschaffen vor das Lager und mit Feuer verbrennen, samt Fell, Fleisch und Kot. Das wendet der Schreiber des Hebräerbriefs auf Jesus an. Er sagte, dass er sein Blut vergossen hat zur Sühne für das Volk. Er ist das große und endgültige Sündopfer für die ganze Welt. Im Geist ist Jesus mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen, um Sühne zu erwirken für uns und alle Menschen. Sein Leib aber wurde vor den Toren der Stadt begraben oder im fiktiven Bild der Wüstenwanderung draußen vor dem Lager. Sicher, er wurde nicht verbrannt. Das Bild hinkt wie jedes Bild. Worauf es dem Hebräerbrief ankommt, ist der Ort. Draußen. Dort vor dem Lager ist der Ort der Unreinheit. Dorthin wurden die Aussätzigen verbannt. Dort wurden die Toten bestattet. Vor dem Lager wurde die Notdurft verrichtet. Dort wurden Hinrichtungen durch Steinigung vollzogen. Draußen vor dem Lager, das war der Ort des Fluches. Den hat Jesus auf sich genommen. Dort ist er gestorben. Und deshalb war er in den Augen der gesetzestreuen Juden ein Verfluchter. Ein Ausgestoßener, unrein, von den Menschen verachtet und verworfen. Dorthin sollen die Adressaten des Briefes Jesus folgen. Wir, sagt der Schreiber, er schließt sich selbst mit ein, lasst uns zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Ja, wie denn und wohin gehen? Hier kommt der historische Hinweis ins Spiel. Es gibt Anzeichen dafür, dass die angesprochene Gemeinde aus Judenchristen bestand und dass sie in Italien lebte. Wir wissen, dass der römische Kaiser Claudius im Jahre 47 alle Juden aus Rom vertrieben hatte, weil sie ihm zu viel Aufruhr machten und Unruhe stifteten. Ein Echo davon finden wir noch in der Apostelgeschichte, wo Paulus in Korinth auf Aquila und Priscilla trifft und es heißt, sie kamen aus Rom, weil Claudius alle Juden vertrieben hatte. Dadurch wissen wir auch, wann Paulus in Korinth war. Sie machten dem Kaiser zu viel Unruhe und der römische Historiker, der das beschreibt, sagt, die Unruhe sei auf einen gewissen Christus zurückzuführen. Vermutlich ist Christus damit gemeint. Mit dem Namen konnte er nichts anfangen, dann hat er Christus draus gemacht. Und er dachte, das wäre ein Aufrührer, aber wie auch immer. Christus hat unter den Juden Unruhe gestiftet. So wie in Thessalonich und Korinth hat das Evangelium von Jesus Christus unter den Juden zu Streit, zu Ärger, vielleicht sogar zu Schlägereien geführt. Wie dem auch sei, Claudius hat alle Juden kurzerhand aus Rom verbannt, um Ruhe zu gewährleisten. Da waren sie also draußen vor der Stadt. Nun mag noch hinzukommen, dass die mit allen Juden aus Rom verbannten Judenchristen auch unter ihren Volksgenossen keine Anerkennung fanden. Wegen ihnen hat es ja Streit gegeben. Auch hier in ihrem eigenen Volk waren sie Ausgestoßene. Sie erlebten also in doppelter Weise ein Exil. Doppelt verachtet, doppelt verfolgt, doppelt verstoßen waren sie. Und nun macht der Hebräerbrief ihnen Mut und sagt, als Ausgestoßene dort draußen, außerhalb der Tore von Rom und außerhalb des Lagers der Volksgenossen, dort seid ihr ganz nah bei Jesus. Ihr leidet ja um seinetwillen. Ihr tragt seine Schmach. Ihr teilt das Leiden Jesu. Ihr steht in ganz enger Verbindung zu ihm. Und Jesus hat den Fluchort zum Heilsort gemacht. Wenn ihr Teil habt an seinem Leiden, habt ihr auch Teil an seinem Heil. Auch wenn es uns nicht buchstäblich so geht wie den Gläubigen damals, wir wissen, dass die Situation der meisten Christen dieser Welt so ist, dass sie verfolgt werden und dass sie diesen Trost brauchen, dass sie in ihrem Leiden, in ihrem Ausgestoßensein Jesus ganz nah sind. Aber nun folgt noch ein Trostwort ganz besonderer Art. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was wollt ihr mit Rom oder mit jeder anderen Stadt? Roma Aeterna, das ewige Rom, nannte man sie. Ewig? Nein, auch Rom, das damals die ganze Welt beherrschte, war nicht ewig. Was ist überhaupt schon ewig? Wir richten uns ein in dieser Welt, wir ordnen unser Leben, und das ist ja auch gut so, aber wir verwechseln dabei manchmal den Weg mit dem Ziel. Hier auf der Erde sind wir unterwegs. Das Ziel liegt woanders. Die ewige Stadt, das himmlische Jerusalem, das lag dem Schreiber des Hebräerbriefs besonders am Herzen. 4-mal kommt er darauf zu sprechen. Fast anachronistisch sagt er von Abraham, er lebte mit Isaak und Jakob in Zelten, denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Steht in Hebräer 11. Oder er schreibt in demselben Kapitel über die Glaubensväter und Glaubensmütter, sie sehnen sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Und schließlich in Kapitel 12, ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und den vielen tausend Engeln. Also das war eine Hoffnungsvision für den Hebräerbrief, diese Stadt Gottes, dass er 4-mal darauf zu sprechen kommt. Die himmlische Stadt, die von Gott bereitete. Jesus spricht dann von den vielen Wohnungen. Sie alle, die Vorväter, die Gläubigen damals und durch alle Zeiten hindurch, und wir heute, wir sind alle getrieben von der einen Sehnsucht, Gemeinschaft mit Gott zu haben, das Glück der Gottesgemeinschaft geschenkt zu bekommen. Und dafür steht das Bild der Stadt in ihrer Vollendung. Es tut gut, sich auch heute daran erinnern zu lassen. In seinem Gebet in der Corona-Krise schreibt Johannes Hartl als Gebet, lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist, dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Was ist unser Ziel? Worauf gehen wir zu? Diese Welt ist nicht das Letzte, sondern, wie Bonhoeffer gesagt hat, das Vorletzte. Das heißt nun aber nicht, dass wir weltfremd werden sollen, nichts mehr tun, einfach abwarten und den Dingen ihren Lauf lassen. Wenige Verse weiter nach unserem Text sagt der Hebräerbrief: Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Hier ist also keine Gemeinde, die sich in ihrem Ausgestoßensein nun verkriecht und in ihren Kummer einkapselt. Wer Gutes tun will, muss zu den Menschen gehen. Hier lebt jemand ganz im Diesseits und hat doch den Blick auf ein anderes Ziel gerichtet. Wer so radikal auf die Gemeinschaft mit Gott zulebt, die in der Gegenwart schon angelhaft erfahrbar ist, der kann getrost mit anderen teilen. Teilen ist das Gegenteil von Hamsterkäufen, von Raffen aus Angst um das Überleben. Wer innerlich losgelöst von den Dingen lebt, in einer inneren Haltung der Freiheit, der kann auch teilen. Der kann weitergeben, der kann anderen zum Leben helfen. Solche Opfer gefallen Gott. Denn sie sind wichtiger als alles, womit ich mich 7 Wochen ohne durchquäle. Denn das mache ich nur für mich. Das andere, das Teilen und Gutes tun, ist für die anderen. Und das gefällt Gott. Der Gott, nach dessen Gemeinschaft wir uns sehnen und aus dessen Gemeinschaft wir hier schon leben und ihm entsprechend leben. Es ist ein Leben radikal vom Ziel her und auf das Ziel zu.